Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Die SPD ist bei der Bundestagswahl abgestürzt und hat gerade mal 16,4% geholt, was für eine Volkspartei natürlich echt mies ist. Jetzt ist sie Juniorpartner in einer schwarz-roten Koalition und macht dabei mitunter einen ziemlich ratlosen Eindruck. Auf dem SPD-Parteitag soll es nun eine Neuaufstellung geben, wobei ausgerechnet einer der Verantwortlichen der Misere, Lars Klingbeil, deutlich an Macht gewonnen hat. Über die Lage der SPD und die Frage, welche Rolle die Sozialdemokratie nicht nur in Deutschland künftig spielen wird, darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz und bei mir sind hier im Studio
Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort zuständig für die SPD.
Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz und bin ebenfalls zuständig für die SPD und gemeinsam mit Sabine auch fürs Kanzleramt.
Genau, und dann haben wir Robert Miesig zugeschaltet aus Wien.
Ja, also wie gesagt, ich heiße Robert Miesig und bin Journalist, Publizist, Kurator und Dramaturg und was auch immer in Wien. Und ja, bin auch zuständig für Sozialdemokratien überall.
Heute, das sage ich jetzt vielleicht nochmal, ist Dienstag, der 17. Juni. Und Anna, sag doch mal zu Beginn, wie würdest du sagen, wie ist die Lage der SPD?
Ja, vielleicht so 2 von 10 Punkten. Also 2, man ist in der Regierung. Und Parteitage sind ja auch immer so Selbstfindungsveranstaltungen, wo man sich nochmal vergewissert, dass eigentlich in allem Raum so ähnlich ticken wie man selbst. Aber natürlich, die SPD hat dieses katastrophale Wahlergebnis von 16,4%, also das Schlechteste in der Geschichte der Sozialdemokratie, überhaupt nicht verdaut. Und es gibt eigentlich keine so richtige Orientierung, wie man darüber hinwegkommt.
Ja, sehe ich auch so. Also es ist wie so eine weggedrückte Depression. Also nicht nur das schlechteste Ergebnis aller Zeiten, sondern auch aus einer SPD geführten Bundesregierung, etwas, auf das vorher ja kaum jemand noch zu hoffen wagte, dass es möglich ist, die dann die Ampel, wie wir wissen, gescheitert ist. Das war sozusagen eine Regierung mit einer sozialdemokratischen Handschrift. Diese große Koalition, wenn man sie noch so nennen will, jetzt ist keine mit sozialdemokratischer Handschrift, sondern im Grunde genommen eine Art Notregierung, erzwungen durch das gute Ergebnis der AfD. Also es gab ja keine andere Regierung der Mitte, die möglich war. Und so, nach meiner Wahrnehmung, ist die SPD auch müde, relativ ideenlos. Und staatspolitische Verantwortung ist im Zentrum. Aber das ist natürlich nichts, was mit Werf und Schwung jetzt nach vorne geht, so wie das am Anfang der Ampel war.
Robert, wie sieht man das aus Wien?
Naja, vielleicht sehe ich sogar ein bisschen optimistischer. Nein, optimistischer nicht, aber ich will da vielleicht noch einen für die SPD positiveren Ton hineinbringen. Auf jeden Fall, das stimmt ja. Es gibt dieses Wahldebakel und das steckt einem in den Knochen. Und auch vieles, was danach gekommen ist, diese, sagen wir mal, holpernde Personalauswahl, die wesentliche Teile auch der Partei, wie soll man sagen, verschreckt hat oder sozusagen krummeln zurückgelassen hat. Das ist nie ein guter Beginn, weil das führt dann logischerweise dazu, dass man eine Partei hat, die es nicht an einem Strang zieht und wo dann offene Rechnungen und Revanchen dann möglicherweise noch kommen. Das sehe ich genauso und es ist sicherlich schwierig, aus dieser Ideen- und Orientierungskrise rauszukommen. Auf der anderen Seite, sie sind in diese Regierung hineingekommen und stellen, glaube ich, nahezu die Hälfte der Ministerposten, was bei 16,4% doch schon auch eine sportliche Leistung ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich über dieses Investitionsprogramm quasi der Aushebelung der Schuldenbremse im Hinblick auf Investitionen, aber auch im Rüstungsbereich, was, wie wir ja alle wissen, ja auch seine Folgen im Sinne von Military Keynesianism haben kann, doch zumindest besser als das, womit sich die Ampel herumschlagen musste, nämlich sozusagen quasi mit einer erzwungenen Austeritätspolitik.
Das hat Schwarz-Rot jetzt dieser wahnsinnigen Kehrtwende von Friedrich Merz zu verdanken, der ja vorher genau das verhindert hat und damit der Ampel das Leben schwer gemacht hat und es dann, hoppla, kurz bevor er selbst Kanzler geworden ist, alles abgeräumt hat. Vielleicht fangen wir einmal mit der personellen Aufstellung an, die es da jetzt geben soll. Also ich habe ja schon gesagt, irgendwie Klingbeil bleibt als Parteichef, Saskia Esken tritt ab. Dafür soll jetzt Bärbel Baas kommen. Bärbel Baas, Frau aus dem Ruhrgebiet, gestandene Sozialdemokratin sozusagen. Das war, was man sich klischeehaft wirklich so als, ich krempel die Ärmel auf, Sozialdemokratin vorstellt, war in der letzten Legislaturperiode Bundestagspräsidentin, ist jetzt Ministerin für Arbeit und Soziales. Was ist das für eine Aufstellung? Also man hat einerseits, hat zwei Minister, Ministerin in der Regierung, die auch Parteivorsitzende werden sollen und gleichzeitig soll die Partei ja erneuert werden. Geht es überhaupt?
Also wenn auf den ersten Blick ist eine Aufstellung, die wirklich sinnvoll ist. Also man hat zwei Schwergewichte in der Regierung, nämlich den Finanzminister, also Lars Klingbeil als Finanzminister und Vizekanzler, kombiniert mit dem anderen Schwergewicht in der Regierung, Ministerin für Arbeit und Soziales. Beide werden zusammen Parteivorsitzende. Und sie vertreten die unterschiedlichen Flügel der Partei. Also Lars Klingbeil ist Seeheimer, also Vertreter des konservativen Flügels. Und Bärbel Baas gehört zur parlamentarischen Linken. Und damit hätte man schon wesentliche Teile der Partei eigentlich abgebildet. Auf Bärbel Baas, klassische sozialdemokratische Biografie, kommt aus kleinen Verhältnissen, hat erstmal Hauptschulabschluss und Ausbildung gemacht, dann studiert, bei einer Betriebskrankenkasse gearbeitet und ist dann so, quasi hat so einen klassischen Aufstieg durch Bildung hingelegt, kommt aus Duisburg und so weiter, also sozialdemokratische Herzkammer. Da richten sich jetzt natürlich alle Wünsche und Sehnsüchte der SPD. Sie verkörpert sozusagen das Idealbild einer Sozialdemokratin und mit ihrer Autorität und mit ihrer Authentizität soll sie jetzt irgendwie die SPD retten. Und da kommen wir gleich zur Schwierigkeit, denn natürlich ist es so, die SPD regiert jetzt mit einer auf rechts gedrehten Union. Also da kommen ja ganz andere Signale in puncto zum Beispiel Bürgergeld und wie Menschen in Deutschland arbeiten sollen. Also Stichwort, die sind doch alle zu faul, jetzt mal Ärmel hochkrempeln und anpacken. Verlängerung Wochenarbeitszeit und so weiter. Rente, mehr private Vorsorge. Und quasi mit dieser auf rechts gedrehten CDU-Union muss die SPD jetzt konstruktiv zusammenarbeiten. Einerseits, aber andererseits ihr sozialdemokratisches Profil schärfen. Und das stellt beide vor eine riesige Zerreißprobe, wo unklar ist, wie sie die meistern werden.
Ja, drei Punkte dazu. Robert, das aus größerer Perspektive betrachtet, wahrscheinlich. Es gab einen guten Grund, warum damals 2017 bei der letzten großen Koalition die SPD auf die Idee gekommen ist, eine Parteispitze zu haben, die nicht Mitglied des Kabinetts sein sollte. Das ist jetzt zusammengebrochen, so ein bisschen aus Not irgendwie und weil man nicht so richtig wusste, wie es anders gehen soll oder. Und deswegen kriegt man jetzt diese Parteispitze mit Klingbeil und Baas. Ein richtiger Vorteil ist es nicht, weil die Gefahr natürlich riesengroß ist, dass genau das passiert, was vor 2017 passiert ist. Und das ist nämlich die Parteispitze, die auch die wichtigen Minister sind, permanent Kabinettsbeschlüsse verteidigen. Und nicht sich, also die große Gefahr der SPD in dieser Regierung ist, einfach unsichtbar zu werden. Und wenn sie sozusagen die beiden Minister, die auch noch Parteivorsitzende sind, dann liegt dann vielleicht alles beim Generalsekretär, der dann SPD pur vertreten muss. Das wird eine ganz schwierige Geschichte. Das zweite ist zu Bärbel Baas, alles richtig, die große Hoffnung, gerade für Leute aus dem Ruhrgebiet.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße. Aber, also was Bärbel Baas im Grunde genommen kann, und ob sie der machtpolitische Konter sein wird zu Lars Klingbeil, der machtpolitisch wirklich talentiert ist, da müssen wir leider noch ein Fragezeichen hintermachen. Weil Bärbel Baas ist ja nicht angetreten, um Bundestagspräsidentin zu werden, sondern sie wurde das in einer bestimmten Situation, weil sie da war. Sie wurde auch Arbeitsministerin, weil es einen Niedersachsen zu viel im Kabinett gab, nämlich Hubertus Heil. Das heißt, sie hat in gewisser Weise, das spricht nicht gegen ihre Kompetenzen, aber ob sie dieses Machtspiel, diese Ellenbogen, das, was man eben braucht in so einer Konstellation, so haben wird, das ist eine offene Frage. Also, und ob das nicht zu viele Wünsche, zu viele Hoffnungen auf ihren Schultern mit einer, ja, doch eher untypischen, gewissermaßen politischen Karriere.
Ja, zu Bärbel Bass und das, was Sie gesagt habt über Ruhrgebiet. Ja, das Gute ist ja sicherlich, oder das kann eine Chance sein, dass sie, du hast es, glaube ich, genannt, die Herzkammer der Sozialdemokratie da repräsentiert. Das Problem ist natürlich auch, dass diese Herzkammer der Sozialdemokratie auch schon seit langer Zeit Herzvorhofflimmern hat. Ja, also die NRW-SPD ist ja jetzt auch nicht gerade in einem guten Zustand. Und das betrifft natürlich viele ehemalige zentrale Regionen der Partei. Das ist ja auch jetzt mal ein Grundproblem, das sich nicht einfach lösen wird, indem man sagt, sozusagen jetzt eine Repräsentantin dieser Regionen setzt man ins Kabinett. Aber damit will ich sozusagen quasi eben im Kleinen. Zum Großen, eines ist wirklich, glaube ich, ein richtiges Problem dieser Koalition. Es könnte auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass Deutschland den Schock des Rechtspopulismus zwar erlebt hat, aber noch nicht ausreichend erlebt hat, ja? Nämlich, dass die Union noch nicht durch den Schock geheilt ist. Ja? Und die ist noch in der Phase, wir gehen nach rechts, wir spielen selbst auf dem rechtspopulistischen Klaviatur, wir machen den Merz, wir machen den Weimar und so weiter und so fort. Und bekämpfen die AfD, indem wir sie kopieren. Ja? Was andere Regionen, insbesondere meine, schon durchgemacht haben und selbst die Konservativen haben irgendwie begriffen, das funktioniert nicht so. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, weil das jetzt, da geht es ja um alles Mögliche, dass du den ganzen Lautsprecher, quasi den Lautsprecherregler der hysterischen politischen Debatten, dieser paranoiden Debatten, der dauernd gefüttert wird von den Rechtspopulisten, nach unten drehen musst. Das schaffst du aber natürlich nicht, wenn du selbst mitdrehst, indem du hier in einen Überbietungswettbewerb hineinsteigst und da jetzt eine Koalition, das ist eben der Punkt, das will ich nochmal unterstreichen von dem, was die Anna gesagt hat, ja, eine Koalition einer Christdemokratie, die diesen Fehler die andere Christdemokratin schon gemacht haben, jetzt wiederholt, und die SPD, wo es eigentlich darum gehen würde, Vernünftigkeit und eine gewisse Beruhigtheit auch in politische Diskurse hineinzubringen, das ist ein riesengroßes Problem. Und das können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen im Vergleich zu Österreich diskutieren, wo die jetzige hiesige Koalition hier ganz anders vorgeht und auch eben auch die ÖVP, also die Konservativen in dieser Koalition.
Da würde ich gerne später drauf kommen. Ich würde gerne einmal noch mal kurz enger bei dem Personal bleiben. Stefan, du hast ja irgendwie gesagt, ja irgendwie, ich weiß gar nicht, war die Formulierung, niemand anderes war da außer Bärbel Baas. Aber dieses, wenn man sich anguckt, dass es vielleicht eigentlich keine gute Idee ist, zwei Minister, Ministerinnen zu Parteichefs zu machen, liegt es jetzt daran, dass Klingbeil eben so ein wahnsinniger Machtfaktor ist und dass das gar nicht anders ging, oder haben die einfach kein Personal?
Naja, das liegt daran, weil Klingbeil Vizekanzler ist, weil er Finanzminister ist und weil er SPD-Chef sein wollte. Und daneben musst du eine Figur setzen, da kannst du nicht Anke Rehlinger aus dem Saarland hinsetzen, das geht schief.
Oder Anke Rehlinger wollte das selber nicht.
Oder Manuela Schwesig.
Die war schlau genug, das zu erkennen.
Ja, aber also sozusagen da, viele Leute, die irgendwie ein gutes Standing in der SPD haben, die nicht in Berlin sind, die scheiden eigentlich schon mal aus, weil du für so einen Posten musst du in Berlin sein. Das ist, du hast wirklich einen riesen Nachteil, wenn du, also da ist schon das Machtungleichgewicht zu Klingbeil eingebaut in einem Maße, das unproduktiv ist. Und insofern ist es eigentlich bei im Grunde das dritte Mal gewesen bei Bärbel Baas, wie beim Bundestagspräsidium, wie beim Arbeitsministerium, so auch bei der SPD-Chefin jetzt, dass es irgendwie auf sie zulief. Sie hat ja vorher nicht den Finger gehoben und gesagt, ich hau Saskia Esken weg. Das war ja nicht ihre Idee. Und ich will das gar nicht jetzt beurteilen, irgendwie als moralisch-politische Kategorie, aber die Frage ist, wie sie sich in diesen Machtkämpfen behaupten wird, die ist offen, würde ich sagen. Und die wird es wahrscheinlich mit Klingbeil geben müssen.
Ich glaube, die wird es noch viel stärker in der Auseinandersetzung mit der Union geben. Also wenn die beiden schlau sind, dann tun sie sich quasi, also dann finden sie einen Modus, nicht gegeneinander zu arbeiten, aber so als Gegengewicht zu Linnemann und Co. Darauf wird es in der SPD ankommen. Und was alles, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen. Also es ist tatsächlich, Klingbeil hat durchgezogen und dann war irgendwie immer noch, blieb nur noch die Frage, wer macht es eigentlich neben ihm? Und da musste eine passende Frau gefunden werden und alle, die irgendwie in Frage kämen, Ministerpräsidentin wäre ja gar nicht so schlecht gewesen, aber die haben alle gesagt, ach, ich hab hier ganz viel zu tun im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern und keiner hatte wirklich Bock auf diesen Posten und Bärbel Baas hat sich dann irgendwie nach langer Diskussion, also sie wurde wohl auch ein bisschen bearbeitet, es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ich, sondern sie hat dann gesagt, gut, ich mach's.
Warum braucht man eigentlich überhaupt eine Doppelspitze? Ich meine, man hatte früher keine, jetzt hatte man 7 Jahre oder 8 Jahre eine Doppelspitze. sie haben Vorteile, sie haben Nachteile, aber wenn man schon einen hat, der es unbedingt werden will und die anderen muss man quasi prügeln, dass sie es machen, dann kann man eigentlich auch entscheiden, bleiben wir bei einer Spitze, oder?
Ja, die Diskussion gab es tatsächlich auch und es gab auch Kandidatinnen, die gesagt haben, ich mach's nur allein, also nicht als Doppelspitze, aber das wäre für Klingbeil natürlich irgendwie in höchstem Maße image-schädigend gewesen, wenn er gesagt hätte, ich reiß die ganze Macht an mich und übrigens die Doppelspitze schaffe ich auch ab. Und das hätte zudem den Effekt gehabt, dass es im Koalitionsausschuss nur Männer gegeben hätte.
Also wenn Klingbeil das SPD-Chef geblieben wäre. Klar. Also ich würde noch auf einen Punkt kommen, nämlich die Rolle der SPD in dieser Regierung. Oder willst du das später diskutieren?
Ich will noch einmal eine Frage stellen, weil ihr habt jetzt schon so viel gesagt, wofür Bärbel Baas eigentlich steht, was mir ja gar nicht so richtig klar ist, obwohl ich mich ja doch auch schon relativ lange mit Bundespolitik beschäftige auf den unterschiedlichen Ebenen. Wofür steht eigentlich Lars Klingbeil?
Ehrlich gesagt, das ist eine Frage, über die ich mir seit längerer Zeit auch den Kopf zerbreche. Aber außer mehr Wirtschaft, weniger Bürgergeld, mehr arbeitende Mitte, weniger ran, fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. Also Lars Klingbeil ist ein genialer Machtpolitiker und er hat auch ein Talent, Leute für sich einzunehmen. Er hat immerhin das beste Direktwahlergebnis der SPD geholt in seinem Wahlkreis. Aber er ist eben kein großer Visionär. Vielleicht muss man das auch nicht als Parteichef sein. Vielleicht muss man eher jemanden sein, der die Idee, die Programmatik den Menschen nahebringt und verkauft. Aber für eine bestimmte politische Idee, da fiel es mir echt schwer, dass ich, wenn ich sagen würde, dafür steht Lars Klingbeil, außer eine Sache, und das ist ja, vielleicht kommen wir ja auch schon auch noch dahin. Er hat es ja tatsächlich geschafft, die SPD außenpolitisch neu zu verorten. Also auf sein Betreiben hin ist quasi 2023 im Dezember auf dem Parteitag der Satz in den Leitertrag gekommen, wir müssen Sicherheit vor Russland organisieren. Also nicht mit Russland, sondern vor Russland. Und genau dieser Grundsatz wird ja jetzt gerade wieder angegriffen. Das ist auch so ein kleiner Mini-Angriff auf Lars Klingbeil.
Okay, da kommen wir zu diesem Manifest, kommen wir natürlich auch noch. Okay, ich sehe aber schon irgendwie meine Personalfragen irgendwie leiten immer gleich zum nächsten Thema über. Deshalb machen wir das jetzt einfach mal. Gucken wir uns mal die Regierung an. Wir haben ja, ich meine, ich berichte ja über die Union. Und man muss ja sagen, die wollen echt was mit dieser Regierung. Also Robert, du hast das ja schon gesagt, irgendwie diese Rechtsdrehung, die wollen eine ganz klare Wende, zum Beispiel in der Migrationspolitik, einen ganz scharfen Kurs, immer mit Blick auch auf die AfD natürlich, hast du alles schon gesagt. Was sind eigentlich die Projekte der SPD in dieser Regierung und womit können die da wirklich was anlanden, außer vielleicht diese Mindestlohndebatte, wo ja noch gar nicht so richtig klar ist, ob diese 15 Euro Mindestlohn wirklich kommen?
Also das ist genau die richtige Frage, die gewissermaßen ins Herz sticht. Weil ich glaube, das hat auch eine andere, du hast ja gerade schon angesprochen, diese SPD-Union-Regierung hat eine andere Dynamik als diese SPD-Merkel-Regierung. Weil da konnte man davon sprechen, dass du eine programmatisch wirklich äußerst unambitionierte Union gehabt hast. Und die SPD war so im Maschinenraum und hat so die Arbeit gemacht und versucht, so ein paar Sachen anzudenken, durchzubringen. Mindestlohn zum Beispiel ist ja in der Großen Koalition entstanden und so langsam durchgesetzt worden von der SPD. Ein ähnliches Projekt sehe ich jetzt für die SPD eigentlich nicht. Es gibt so Farbtupfer zum Beispiel bei der Wirtschaftspolitik. Also diese Idee, die so ein bisschen an diesen Deutschlandplanen der SPD erinnert, mit Investitionsprämien.
Das wird jetzt eingeführt.
Es hat einen übersichtlichen Rahmen. Es wird gekontert, meiner Ansicht nach, durch diese eigentlich neoliberale Senkung der Körperschaftssteuer, die Union da rein verhandelt hat. Ja, die wird ja, glaube ich, doch massiv gesenkt, wenn auch sukzessive. Also sozialdemokratische Projekte im Grunde genommen kaum zu erkennen. Wo wir gerade bei Bärbel Baas waren, fand ich jetzt interessant. Baas hat ja jetzt angekündigt, dass sie hier bei Bürgergeld oder Grundsicherung, dass da Leute, die dann ihre Termine nicht einhalten, da wird jetzt nochmal nachgeschärft. Also durchaus auch beim Schonvermögen. Das ist diese durchaus, ja, die Zügel anziehen. Und ich glaube, es könnte sozusagen auch so eine sozialdemokratische Agenda sein, im Sinne von, es gibt ja sozusagen auch einen Teil der sozialdemokratischen Partei, die skeptisch auf diese Bürgergeldgeschichte geguckt haben, die also sagen, ja, wer nicht arbeitet, soll nicht essen, in diese Richtung. Und wir haben auch eine veränderte Arbeitsmarktsituation im Vergleich zu Hartz IV. Das wäre aber ein sozialdemokratisch oder sozialdemokratisch verkaufbares Projekt meiner Ansicht nach nur, wenn die SPD gleichzeitig in der Lage wäre zu sagen, wir machen was bei Vermögensungleichheit. Dann könnte das so eine Art sozialdemokratische Erzählung sein für die arbeitenden Menschen in Deutschland. Das ist ja das, was Klingbeil immer vorbringt. Und so riecht es aber danach, dass ausgerechnet Bärbel Baas, die große Hoffnungsträgerin der SPD, die große Hoffnungsträgerin des linken Flügels, im Grunde genommen so eine Art, ja, mit Sozialkürzungen assoziiert wird und mit sonst nichts.
Ja, und den Diskurs von Carsten Linnemann übernimmt, der das ja quasi das Bürgergeld total schlecht gemacht hat.
Das ist natürlich dezidiert nicht ihr Anliegen, sozusagen diejenige zu sein, die Linnemanns Politik, also Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, exekutiert. Es gibt schon so Punkte, die sich die SPD in dieser Regierung vorgenommen hat, und zwar, dass sie sagt, wir verbinden diesen notwendigen wirtschaftlichen Aufschwung mit der Garantie, dass es dabei auch einen sozialen Ausgleich gibt. Also jetzt haben wir zwar Steuersenkungen für Unternehmen und wir haben viel verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, die ja dann am Ende auch dazu führen, dass weniger Steuern in die öffentlichen Kassen fließen. Aber wir sorgen auch dafür, dass die notwendigen Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen auch noch kommen. Und wir sorgen dafür, dass bessere Löhne gezahlt werden. Tariftreuegesetz ist ein sehr wichtiges Anliegen der SPD. Außerdem gibt es ja auch noch die jetzt in Kommissionen ausgelagerten Sozialstaatsreformen. Da geht es zum Beispiel um das Thema Rente und die Frage, wie kann in einer Gesellschaft, wo die Leute immer älter werden, dafür gesorgt werden, dass diejenigen, die jetzt in die Rentenkasse einzahlen, später auch noch eine Rente bekommen, die irgendwie ihren Lebensstandard sichert. Und zwar über das Modell der Generationen, also über die Umverteilung über die Generationen hinweg und nicht jeder sorgt jetzt privat vor, wie es eigentlich die Union will. Also das sind so die Dinge, die sich die SPD vorgenommen hat. Ich war ja auch gerade auf dem Sozialstaatskongress der IG Metall. Da war auch die Frau Baas und hat mit Christine Benner gesprochen, Vorsitzende der IG Metall. Und da war die Latte der Erwartungen natürlich ganz hoch. Und Bärbel Baas hat auch versprochen, natürlich werde ich mich, also wird natürlich auch Zwifts geben, aber ich lasse mir da nicht die Butter vom Brot nehmen, so ungefähr. Aber wenn man nochmal dazu kommt, was ist denn die übergeordnete Erzählung der SPD? Ja, da macht sich die SPD quasi derzeit auf die Suche und das macht sie auch auf ihrem Parteitag. Ich zitiere bloß mal einen Satz aus dem Leitantrag. Sie reden von einer Vertrauenskrise und sagen, wir brauchen im Prinzip, wir müssen den Schritt wegmachen vom kleinteiligen, zielgruppenspezifischen Politikangebot hin zu einem umfassenden Politikansatz. Und man will sozusagen einen überzeugenden sozialdemokratischen Gesellschaftsentwurf entwickeln, der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität im 21. Jahrhundert neu definiert. Toller Satz. Die Frage ist, was verbirgt sich dahinter? Und das ist die große Frage. Wo ist eigentlich die sozialdemokratische Erzählung? Man kann sagen, okay, die SPD hat zurzeit keine, das hat sie erkannt und jetzt macht sie sich auf die Suche danach.
Das ist doch die übliche SPD-Programmprosa soweit, oder?
Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Also ich meine, wenn wir die Leitantragformulierungen in besseren Zeiten uns jetzt vorlesen würden, würden wir uns auch denken, was ist das für ein Quatsch? Und trotzdem sind bessere Wahlergebnisse rausgekommen. Also insofern müssen wir, glaube ich, schon auch ein bisschen eine Selbstreflexion gegenüber der Art und Weise, wie wir als Politik-Nerds, die wir alle sind, über diese Dinge auch reden. Für uns ist ja diese Formulierung wichtig. Und gibt es da ein kleines Programm in der Regierungspolitik, die verkaufbar sind? Ich glaube ja selbst sozusagen Vermögenssteuern und so weiter. Sie sind natürlich vollkommen wichtig für die Finanzierung unserer öffentlichen Haushalte und damit es gerecht zugeht und damit man auch eine Balance makroökonomischer Hinsicht einbaut und so weiter und so fort. Ja, ich glaube nur nicht, dass du letztlich mit irgendwie Steuersätzen im Vermögensbereich oder Erbschaftssteuerbereich Wahlen gewinnst. Wahlen gewinnst du dann, wenn du einerseits ein starkes Image hast, eine Zuschreibung, ein Bild, was du repräsentierst. Sei das jetzt mal die Hoffnung auf Veränderung, die Hoffnung auf Modernisierung, die Hoffnung auf Befreiung, da gab es ja auch nochmal, diese Entstaubung aller konventionellen Verhältnisse und so weiter, oder das Loswerden von irgendwie alten, überkommenen Säcke. Ja, das war der Grund, warum Kohl abgewählt wurde und Schröder gewählt wurde. Solche Dinge braucht es und dann braucht es natürlich die Figuren, die Personen, die Politikerinnen und Politiker, die das oder mehrere Dinge vielleicht sogar glaubhaft verkörpern. Ja, am besten hast du natürlich drei Regierungspolitikerinnen und Politikerinnen, die alle oder vier, die in verschiedenen Milieus es zu quasi Heroes bringen. Und so gewinnst du Wahlen, ja, und nicht mit Leitanträgen.
ein Satz vielleicht noch dazu, weil ihr sagt, das ist, kennen wir doch alles schon, das sozialdemokratische Prosa. Ja, stimmt. Aber gleichzeitig verknüpfen Sie das ja mit dem Prozess für ein neues Grundsatzprogramm. Also Sie würden sich da wirklich in die inhaltliche Arbeit reinbegeben. Das soll 2027 vorliegen. Also tatsächlich werden wir in den nächsten 2 Jahren doch inhaltliche Auseinandersetzung in der SPD erwarten. Und ich glaube, die werden dann tatsächlich, also wir als schlichte politische Beobachter, wir stellen uns ja dann immer die Frage, rückt die SPD dann weiter nach rechts oder rückt sie weiter nach links? Wo profiliert sie sich innerhalb des politischen Spektrums? Und das werden wir für verschiedene Politikbereiche durchdekliniert bekommen. Und da wird es auch um die Frage gehen, wie halten wir es denn mit Umverteilung? Ist das für uns ein zentrales Thema? Wollen wir weiter Wohlstandsgewinne verteilen oder wollen wir grundsätzlich nochmal ran an die Vermögensverteilung in Deutschland? Und wie weit schieben wir das Thema nach vorn?
Ein kleiner halb polemischer Einwand for the sake of the argument. Dein Vertrauen in die Bedeutung von Grundsatzprogrammen ist schön, aber ich halte sie trotzdem nicht so wahnsinnig für entscheidend.
Zur Frage, was ist sozialdemokratische Politik oder was kann sozialdemokratische Politik im Moment sein? Robert hat es ja gerade erwähnt, zum Beispiel 98, die Abwahl von Kohl, solche Momente, gesellschaftliche Modernisierung. Also ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, aber man muss sich nochmal vergegenwärtigen, dass die SPD als mit einer Fortschrittskoalition gescheitert ist. Also mit einer Koalition, die gesagt hat, wir brauchen die ökologische Modernisierung. Also da waren Ideen drin und sie ist gescheitert an der FDP, aber letztlich auch an einer veränderungsmüden oder von Veränderungen überforderten Gesellschaft. Das heißt, das ist der Bereich, in dem sozialdemokratische Politik sich bewegt, auf den die sich beziehen müssen. Es ist nicht so, dass hier gesellschaftliche, soziale Bewegungen sind, die pushy sind, die was wollen, sondern du hast im Moment eher so eine Stimmung von, wenn es so bleibt, wie es ist, ist es okay. Und da passt natürlich dieser unambitionierte Good Governance Verwaltungsstil, den Klingbeil zum Beispiel verkörpert, meiner Ansicht nach, irgendwie auch ganz gut rein. Ja,
aber da muss man sagen, wir befinden uns ja, also die Gesellschaft ist veränderungsmüde, weil eben Veränderungen zurzeit so wahnsinnig schnell stattfinden. Also gleichzeitig befinden wir uns ja in permanenten Transformations- und Veränderungsprozessen, also innenpolitisch, außenpolitisch, auch umweltpolitisch. Ja, genau. Also wir sehen alle die Notwendigkeit von Veränderung und ich glaube, die meisten Leute haben es auch erkannt, aber das Tempo, in dem das alles gerade passiert, das überfordert eben viele Menschen.
Ja, es ist natürlich auch so, das, was ihr jetzt beschrieben habt, spielt eher der CDU oder der Union in die Karten als der SPD, muss man sagen. Aber was ich schon auch auffällig finde, ist, dass, wenn man sich jetzt mal das bisherige Agieren der Regierung anguckt und das, was da transportiert wird, ist ja neben Merz, der durch die Welt reist und Wadefuhl, Außenminister der CDU, der auch durch die Welt reist, ist ja eigentlich Alexander Dobrindt der Player der Stunde. Also da mit seinem Migrationskurs und den Zurückweisung an der Grenze und so. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, das war ja oft so in Koalitionen, dann hast du da den Innenminister und dann hast du da von der anderen Partei Justizminister, jetzt eine Justizministerin, die das irgendwie ausbremst und das Gegengewicht dazu ist. Aber dieses Gegengewicht sehe ich jetzt überhaupt nicht. Ist das was, was nur ich nicht wahrnehme oder gibt es da echt einen Manko?
Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, weil diese minimierten oder verengten Handlungsspielräume der SPD eigentlich ganz gut illustriert. Also es ging ja darum, dass Dobrindt sehr energisch diese Zurückweisung an der Grenze verfolgt. Dann gab es, glaube ich, Anfang Juni aber ein Urteil von Richterinnen in Bezug auf 3 Somalier, die in Frankfurt-Oder dann zurückgewiesen wurden und die gesagt haben, also so geht das nicht, das ist nicht konform mit europäischem Recht. Dann passierte interessanterweise erstmal gar nichts. Und die SPD-Justizministerin hat dann ungefähr, ich weiß nicht, 1,5 Wochen später erklärt, also da müsste Herr Dobrindt, also Dobrindt hat gesagt im Grunde genommen, also er hat dieses Urteil zur Kenntnis genommen, aber er hält es nicht für besonders relevant.
Er hat gesagt, es ist ein Einzelfall, hat er gesagt.
Es ist ein Einzelfall und das hat keine Auswirkungen auf die Politik der Bundesregierung. Und Stefanie Hubig, die SPD-Justizministerin, hat also erstmal 10 Tage lang gewartet und dann hat sie irgendwie kundgetan, dass Dobrindt aber eine wirklich gute Begründung bräuchte dafür. Und das ist wirklich ungewöhnlich, weil wenn man sich daran erinnert, also es gab es ja in der bundesdeutschen Geschichte schon öfters, also zum Beispiel Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die mal FDP-Justizministerin war,
die dann irgendwann zurückgetreten ist, weil sie das nicht mitmachen wollte.
Die das nicht mitmachen wollte, die aber auch zum Beispiel, wenn CSU-Minister, das war glaube ich bei der Vorratsdatenspeicherung mal der Fall, wo es also ein Gerichtsurteil zur Vorratsdatenspeicherung gab und CSU-Leute dann da scharf angegriffen haben, dann hat die aber nicht 10 Tage gewartet, um zu sagen, dafür braucht man aber eine gute Begründung, sondern hat die sofort gesagt, wir haben hier einen Rechtsstaat und hier gelten Gesetze und wir haben eine Gewaltenteilung und daran haben sich die Politiker zu halten. Ende der Durchsage. Das hat Frau Hubig nicht getan. Und ich glaube, das hat auch einen Grund. Das eine Problem dabei ist, dass, glaube ich, doch ein Teil der sozialdemokratischen Klientel diesen Kurs von Dobrindt gar nicht so grundfalsch findet.
Gibt's ja auch Umfragen zu, ne?
Also der zweite Grund ist, dass die SPD auf gar keinen Fall so eine Ampel 2.0 haben will. Also eine Regierung, die sich permanent um fundamentale Fragen streitet. Und dabei, aus dieser Konstellation kommt dann eben sowas bei raus, eine Justizministerin, die dann 10 Tage später so eine wachsweiche Erklärung abgibt. Und wie gesagt, die Alternative wäre gewesen, aufzustehen und zu sagen, so geht das nicht. Und dann hätte sozusagen so einen Koalitionskrach gleich am Anfang der Regierung gehabt. Das wollen die nicht. Das ist in der inneren sozusagen Machtlogik und Legitimationslogik ist das verständlich. Aber das Resultat ist natürlich, würde ich mal vermuten, dass auch am Ende der Legislatur nicht allzu viele Leute wissen werden, dass Stefanie Hubig unsere Justizministerin ist. Also kurzum, die Farblosigkeit der SPD in dieser Regierung ist ein Ergebnis dieser Haltung.
Ich sehe das auch so wie du, was die ersten beiden Punkte betrifft. Ich sehe darin auch so vielleicht so eine Art Modus, auf den man sich zu verständigen hofft. Und zwar so eine Art gegenseitiger Nicht-Angriffspakt oder Modell Österreich. Musst du mich vielleicht korrigieren, Robert. Aber das heißt, der Dobrindt, der macht jetzt mal den schwarzen Sheriff und wir lassen ihn da mal machen. Wir gönnen der Union diesen Punkt und hoffen aber, dass die Union bei für die SPD relevanten Punkten ebenfalls sagt, nun lass die mal machen. Also sollen die sich dafür feiern, dass der Mindestlohn jetzt 15 Euro beträgt und dass Aufträge der öffentlichen Hand nach Tarif bezahlt werden. Und meinetwegen, also da bin ich mir aber noch unsicher, dass wir ein Rentenkonzept vorlegen, wo klar ist, wir beziehen weitere Gruppen in die Finanzierung ein. Ich weiß nicht, ob diese Hoffnung der SPD
sehr weit trägt, weil
Bärbel ist das erste Mal, als sie sozusagen mal den Finger gehoben hatten, gesagt, hoch, vielleicht könnten ja auch Beamte und so weiter sofort ein Aufschrei der Empörung, wie sie überhaupt sowas laut formulieren könnte, obwohl ich glaube, die Mehrheit der Menschen irgendwie ihrer Meinung sind oder denken, ja genau, die sollten auch mal mit einzahlen.
Ja, wobei da ja wahrscheinlich, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ja eigentlich auch Effizienzgründe dagegen stimmen, weil letztendlich kostet es mehr, als dass es bringt. Das habe ich, keine Ahnung, bin ja jetzt kein Experte. Manche Sachen steht ihm auch dann entgegen, ob es wirklich dann auch einen praktischen Nutzen hat. Ne? Aber wenn du Modell Österreich angesprochen hast, jetzt stellt mir die Frage, welches Modell Österreich du eigentlich angesprochen hast, nämlich das der letzten Regierung, das war ja die Kurzregierung mit den Grünen, da hat man tatsächlich sozusagen diese Philosophie gehabt, das Beste aus beiden Welten, das war sozusagen quasi der Slogan, die haben immer so vertrottelte Slogans gehabt und das hat gemeint, na, die einen machen das, was ihnen wichtig ist und die anderen machen das, was den anderen wichtig ist. Also die einen haben, die Konservativen haben Migranten gequält, sage ich jetzt zynisch, und die Grünen durften dafür irgendwie viel Geld für Infrastruktur und Klimaschutzmaßnahmen ausgeben. Das war das Beste aus beiden Welten, Philosophie, aber eben ohne Konsens. Ja? Eine Regierung aus zwei Playern, die jetzt parallel zueinander regieren gewissermaßen. Jetzt haben wir eine andere Situation nach dem Schockerlebnis der Wahlen, wo die FPÖ ja stärkste Partei geworden ist und wo man sie im ersten Durchgang der Regierungsverhandlungen zwischen Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen sich eben nicht auf eine solche Notkoalition, die es notwendig gewesen wäre, um den Rechtsextremismus abzuwehren, einigen konnte. Das war dann nochmal der nächste Schock, nämlich dieses Monat, wo man sich gedacht hat, Herr Kickl wird wirklich Kanzler und das wird dann natürlich, dann wäre Österreich sozusagen circa dort, wo man in den USA mit Trump ist. Also das wäre kein Spiel mehr gewesen. Und dann aufgrund des Schocks, den selbst die Konservativen erlitten haben in ihren Verhandlungen mit der FPÖ, weil die plötzlich mitgekriegt haben, oh, die tun ja nicht nur so, als wären sie Rechtsextreme, die meinen das ja ernst, dann nochmal abgesprungen ist und dann hat man eine Regierung des vernünftigen Zentrums oder wie wir es nennen mögen, gebildet. Ja. Und da ist es anders als das Beste aus verschiedenen Welten. Da ist schon tatsächlich ein Regieren im Konsens. Ja. Die Konservativen sind jetzt in vielen Bereichen
sozusagen in der Sprache moderater und konzilianter geworden. Also es geht ja in diesen Dingen nicht unwesentlich auch um Rhetorik, ja. Manchmal wird ja das sozusagen quasi, das bleiben wir beim Ausländer quälen, ja. Das ist ja immer eine Rhetorik davon, ohne dass sehr viel anders läuft in der Migrations- und Zuwanderungspolitik, als es vorher gelaufen ist. Also hier ist man sehr viel ruhiger geworden und moderater im Ton. Und der Unterschied ist eben, das ist, glaube ich, ein signifikanter Unterschied. Die Sozialdemokratie hat in Österreich sehr, sehr viele Fehler in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten gemacht. Aber eines hat Parteichef Andreas Babler wirklich gut gemacht. Und das muss ich ehrlich sagen, das habe ich ihm gar nicht mehr zugetraut nach den verschiedenen Kapriolen, die es gab. Nämlich ein Team wirklich fantastischer Leute in die Regierung zu bringen. Also ich hätte ja gedacht, sozusagen in einer zerstrittenen Partei, wo man dann die verschiedenen Player ausbalancieren muss, kommen dann jetzt die Apparatschiks aus jedem Milieu zum Zug. Und er hat es fantastisch geschafft, alle Apparatschiks zu verhindern und sie mit den besten Leuten von außerhalb und den besten Leuten aus dem Nachwuchs zu besetzen. Also zwei Beispiele, also der Finanzminister, der aus der Arbeiterkammer gekommen ist und der bekannteste progressive Ökonom Österreichs ist, und die Justizministerin, eine linksliberale Richterin, die noch drei Tage vorher mich und Freunde von uns gefragt hat, wisst ihr eigentlich, wer Justizminister wird? Wir haben gesagt, nein, wir wissen nichts, wir haben keine Gerüchte, sie hatte auch keine, und am Ende wurde sie es, ja? Also solche...
Österreich ist klein.
Das ist schon eine... Und das ist jetzt nicht nur eine anekdotisch, ich glaube auch, wenn man irgendwo wieder Boden unter den Füßen bekommen will, dann braucht man eben auch die Leute, die sozusagen das ausstrahlen, dass sie ihre Sache können und dass sie die Besten in ihrem Bereich sind.
Ja, ich glaube, da ist diese Union-SPD-Regierung, die ist nicht wie diese Kurz-Grünen-Regierung aufgestellt. Das glaube ich nicht. Also da gibt es viel mehr inneren Zusammenhalt. Das ist auch sehr untypisch für Deutschland. Das passt eigentlich nicht zu deutschem Regierungsstil, dass die sich gegenseitig, vor allem die SPD, Dobrindt da mehr Freiheit lassen muss, ist, glaube ich, ein Punkt. Aber das bedeutet nicht, dass das ein grundsätzliches Wegrücken von diesem konsensualen Regieren ist. Also Robert, du bist ja ganz begeistert über das österreichische Kabinett, das ist schön zu hören. Ich weiß nicht genau, bei der SPD ist die Begeisterung, glaube ich, was die Ministerinnenriege angeht, nicht so groß, sondern man hat mehr so den Eindruck, ja, es gibt eine Verjüngung, ne, bei der SPD, also dieser Generationswechsel, der ist deutlich, aber er ist sehr deutlich auch zentriert auf, wen kann Lars Klingbeil leiden und wen nicht.
Ich habe tatsächlich dieses Grundgefühl, endlich haben Leute bei uns, also Spitzenleute bei uns, was besser gemacht als bei euch. Das haben wir selten.
Ja. Anna. Ja, das gibt ja diesen Begriff Frolls, ja, das sind die Friends of Lars, abgeleitet von Frogs, Friends of Gerd, also Gerd Schröder. Und ich habe in der Tat nicht nur Positives gehört über die Ministerinnenriege, auch aus der SPD, wer da gerade befördert wurde und wer nicht und ob das verdient ist oder nicht. Also die müssen sich alle noch beweisen. Aber was mich tatsächlich interessieren würde, weil du sagtest, der Babler, der hat ja in Österreich, der hat so viele Kapriolen gemacht und die eine Sache hat er richtig gemacht, aber dann muss er auch viele andere Sachen falsch gemacht haben. Also war dieser Linkskurs in Österreich, war das dann sozusagen falsch? Oder wenn ich jetzt zum SPD-Parteitag fahre, worauf muss ich achten? Was sollte die SPD auf jeden Fall vermeiden?
Mit den Kapriolen meinte ich jetzt nicht nur den Babler allein, sondern was diese Partei aber natürlich eher dann auch gemacht hat in den letzten eineinhalb Jahren. Ich finde nicht, dass der Linkskurs falsch war, aber das ist ja auch gar nicht die Frage von falsch und richtig, weil er wurde ja gewählt als dritter Kandidat bei einer Dreier-Competition um den Parteichef als der linke Outsider, kleiner Bürgermeister aus Dreiskirchen. Und damit war ja verbunden eine Art von Konzeptualität von Leuten, nämlich die, dass man die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie zurückgewinnt, wenn man sozusagen so einen geerdeten, glaubwürdigen, der problemlos ausstrahlt, ich bin einer von euch, hinstellt, der dann auch noch ein bisschen sozusagen sozialpopulistischer redet, was man so normalerweise unter links versteht. Ja. Das war die Wette, wenn man so will, ja. Ein Konzept, ja. Andere Konzepte sind andere Konzepte, nämlich Sozialdemokratie muss diese Vernünftigkeit der Mitte haben und Repräsentanten, die man so als Kanzler-like und Electability und so weiter. Was wir eben in den letzten Jahren erleben in Österreich, aber über Österreich hinaus, ist, dass eigentlich keines dieser Konzepte so der Golden Ballet ist, ja. So. Und das haben wir in Österreich erlebt, ja. Also, Andi hat das, was er ist in diesem Wahlkampf hineingetragen. Also Andreas Babler vielleicht ein bisschen zu wenig, das würde ich ihm schon vorwerfen, unter Anführungszeichen, ist kein Vorwurf, aber eine Art Manöverkritik, würde ihm schon vorwerfen, dass er nach der Wahl zum Parteichef, er hat ja die Stärke, also diese Zurechnung, einer von uns, einer von euch, ein geerdeter, ein normaler Kerl aus der Provinz, das hat er ja gehabt, ja? So, er hat nur das Defizit gehabt, Electability, will man so, kann man sich so jemand als Kanzler vorstellen. So, wenn ich eine Stärke habe und auf der anderen Seite eine Schwäche, was tue ich eineinhalb Jahre vor den Wahlen? Ich versuche eineinhalb Jahre diese Schwächen zu bearbeiten und auszugleichen und so hier ein bisschen Meter gut zu machen. Das hat er überhaupt nicht gemacht. Das würde ich sagen, war ein Fehler. Und dann sind die Fehler passiert in der Regierungsverhandlung und so weiter. Ja. Das Wahlergebnis sah entsprechend aus zu dem, was ich vorher gesagt habe, 21%. Das ist jetzt nicht so schlecht wie in Deutschland, aber auch nicht besser als Wahlen, die die Sozialdemokratie in Österreich vorher hatte.
Genau, vielleicht machen wir jetzt nochmal eine kleine Kurve zurück zur SPD in Deutschland und der Frage nach diesem Manifest Krieg und Frieden, was gerade hier für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat. Welche, vielleicht erklär dir nochmal einmal kurz, was das für ein Papier war und oder ist und was das für Konsequenzen haben könnte, weil Anna, du hast am Anfang ja schon gesagt, dass es auch als ein Angriff auf Klingbeil gewertet werden kann. Wer will anfangen?
Naja, das ist ein Manifest vom Erhard-Eppler-Kreis. Das ist ein Kreis, zu dem Rolf Mutzenich gehört, früher Fraktionsvorsitzender, Ralf Stegner. Also sozusagen diese Oldschool-Entspannungs-SPD ist das, kann man sagen. Und die haben eben dieses Manifest, das ist so ein zweieinhalb Seiten langer Text, wo drin steht, also sie sind für Aufrüstung, aber nicht in dem Maße, wie das jetzt geplant ist. Sie sind auch für eine militärische Unterstützung der Ukraine, aber sie sind auch für Entspannung, Politik, Signale der Entspannungspolitik gegenüber Putin. Das hat viele dann besonders aufgeregt. Und ist diese alte Entspannungs-SPD, die da zum Ausdruck gekommen ist, mit einem Papier, finde ich, also es besser ist, als was es sonst vorher gab, gab es schon mal so ein paar Papiere. Und es ist relativ elaboriert. Man merkt die Handschrift von Rolf Mützenich da drin. Und das ist jetzt anders als die vorherigen SPD-Papiere aus dieser Ecke jetzt öffentlich groß wahrgenommen worden, weil es eben auch so gelesen wird als Angriff auf Klingbeil. Anna hat es schon gesagt, das war diese Formulierung, Sicherheit vor Russland organisieren. Und da machen die ein Fragezeichen hinter. Wobei die diese Bedrohung aus Russland, glaube ich, auch schon sehen. Das ist nicht so, das ist kein BSW-Papier, also nicht ein Wagenknecht-Papier. Ja, also nicht dieses, die haben ja so eine Art Stockholm-Syndrom in Bezug auf Putin. Das würde ich sagen, hat dieses SPD-Papier nicht. Aber doch eine deutlich andere, traditioneller, entspannungspolitischere Tonalität.
Also du siehst es ja sehr gutmütig, Stefan. Also ich denke auch, es ist ein legitimer Beitrag zur Debatte. Aber natürlich, das ist 2,5 Wochen vor dem Parteitag öffentlich geworden. Das ist in einer Zeit öffentlich geworden, wo Russland erneut militärische Angriffe auf die Ukraine und besonders auf Kiew gestartet hat und wo wir in der Diskussion sind, wie viel Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts müssen wir künftig für Verteidigung ausgeben. Man kann dieses 5%-Ziel, darüber kann man diskutieren, aber in dem Manifest tauchten dann schon auch Sätze auf, wie jetzt haben sich vor allen Dingen die durchgesetzt, die auf Aufrüstung setzen und auf eine Abschreckungspolitik und wir brauchen doch auch wieder eine Entspannungspolitik. Und da fragte man sich schon, in welcher Lage befinden wir uns denn gerade? Ist das wirklich jetzt, haben die Leute jetzt wirklich die Zeichen der Zeit erkannt? Und was tatsächlich so war, dieses, wir brauchen auch wieder eine, also man muss wieder mit Russland reden. Ich sage es jetzt mal so paraphrasiert. Und die haben sogar vorgeschlagen, man soll mit Russland im Bereich der Cybersicherheit zusammenarbeiten. Also erlebten wir nicht permanent russische Angriffe genau auf diese Sicherheit. Also es war sozusagen nicht nur ein Beitrag zur Debatte. Es stellte auch Grundsätze, die SPD für sich befasst hatte, erneut in Frage. Ich finde, diese Debatten kann man führen. Die werden auch geführt auf dem Parteitag. Aber es hat natürlich eine explosive Wirkung, weil man ja dachte, die SPD wäre eigentlich schon viel weiter. Und warum hat es eine explosive Wirkung? Vielleicht auch noch das, weil natürlich, und das sagen auch führende SPD-Politikerinnen, weil sie natürlich damit einen Nerv treffen. Viele Mitglieder, also nicht Funktionäre, aber viele Mitglieder und viele Menschen in Deutschland glauben das. Also denken, wir müssen einfach nur mal mit Putin reden und wieder vernünftig miteinander umgehen, dann wird das schon.
Aber vielleicht ist es gar nicht so einfach, dass die Leute glauben, man muss einfach mal mit Putin reden, aber dass es dieses Unbehagen gibt, dass es so klar ist offensichtlich, dass wir jetzt 5% des Bruttosozialprodukts, was unfassbar viel Geld ist, für Rüstung ausgeben müssen. Also ich glaube schon, dass das auch auf so einer Ebene gar nicht nur, was so eine Naivität im Umgang mit Russland angeht, sondern auch, was so eine grundsätzlich so ein Unwohlsein angeht, dass es da einen Nerv trifft.
Also ich finde, dass dieses Papier in zweierlei Hinsicht sehr wichtig ist, weil es nämlich eine Frage stellt, die nie gestellt wird oder kaum gestellt wird. Wir rüsten jetzt auf. Ich halte das auch für notwendig, dass die EU in dieser strategischen Situation, wo sich die USA aus der NATO entfernt, dass die EU eine strategische Autonomie hat. Und das geht nur über Aufrüstung. Aber die Frage ist natürlich, wo endet das? Das heißt, man muss Aufrüstung, das war ja auch beim NATO-Doppelbeschluss so 1979, man muss Aufrüstung mit dem Angebot zur Abrüstung verbinden. Und zwar auch dann, wenn man den Eindruck hat, dass die andere Seite nicht abrüsten will. Und das ist eine fundamentale Erkenntnis. Und das gewissermaßen schon in die Ecke von Naivität und die haben noch keine Ahnung oder gar irgendwie Moskaus fünfte Kolonne zu rücken, das halte ich für ganz fatal und zwar für diese Diskussion für fatal. Und das Zweite ist, die Unterstützung der Ukraine. Europa hat die Ukraine unterstützt, um den militärischen Zusammenbruch der Ukraine zu verhindern gegen die russische Aggression. Das ist zusammen mit den USA, mit dem Backing der USA unter Biden nur halb gut gelungen. Wie geht es jetzt weiter ohne die USA? Diese Frage muss man kontrovers, und zwar nicht moralisch, sondern realpolitisch kontrovers diskutieren. Und diese Frage machen die auf. Und ich finde diese öffentliche Reaktion von das als eine unmoralische Position zu adressieren, das halte ich für wirklich eine argumentative Sackgasse.
Obwohl du total recht hast, dennoch mehr Team Anna, nämlich aus folgenden Gründen. Völlig klar, es gibt eine totale Ambiguität in diesen ganzen Thematiken. Ja, man kann sagen, mit Recht, ein Staat, eine Nation, die überfallen wird von einem despotischen, imperialistischen, expansiven Regime, muss man unterstützen. Und genauso kann man sagen, wenn ein Krieg sich festläuft nach 2-3 Jahren in einem furchtbaren Stellungskrieg, ist auch ein ungerechter Frieden vielleicht sinnvoller, als den Krieg zu prolongieren. Man kann alle möglichen Widersprüche adressieren, die alle durch mich und euch wahrscheinlich auch durchgehen. Ja? Die andere Sache ist dann halt schon, so Sätze zu schreiben, und ich lese jetzt nochmal vor, weil die Anna hat es nur so kurz paraphrasiert. In Deutschland und den meisten europäischen Staaten haben sich Kräfte durchgesetzt, die die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie und Hunderten von Milliarden Euro für Aufrüstung suchen. Ich meine, das ist schon Täter-Opfer-Umkehr. Das ist nicht mehr Ambiguität, ja? Und deswegen finde ich ja dieses Papier, alles, was du geschildert hast, was man diskutieren muss, ist total richtig. Besser du hättest das Papier geschrieben als die, die dieses Papier geschrieben haben, weil das ist offensichtlich ein schlechtes Papier, ja. Und sie berufen sich auf Willy Brandt, ja. Sie berufen sich auf Willy Brandt, ja. Also erstens mal Willy Brandt, 1937 war er im Spanischen Bürgerkrieg als Berichterstatter und hat dort quasi auch unterstützt die Kämpfer der BUM, ja, gegen die Franzisten. Simpel gesagt sozusagen, die Kräfte der Freiheit gegen die Kräfte der Despotie, ja. Der hätte sicherlich nicht so eine moralische Indifferenz hier formuliert. Und außerdem hätte er halt immer auch die Frage des Friedens mit der Freiheit verbunden. Ja? Ich habe mir Spaß gemacht, so zu googeln, also googeln, man lässt es durch den Sucherlauf durchlaufen, wie oft das Wort Freiheit in diesem Text vorkommt. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal kommt Freiheit in diesem Text vor. Ja? Einmal mit Grundfreiheiten. Ja? Und das ist halt einfach schlecht.
Ich würde trotzdem, weil wir hatten in der vergangenen Woche einen Podcast zu genau dieser Frage, also nicht was die SPD angeht, sondern sehr grundsätzlich über Aufrüstung, Militarisierung der Gesellschaft, Wehrpflicht und so weiter. Deshalb würde ich das jetzt nicht so gerne, auch wenn es wichtig ist, hier vertiefen. Ich würde trotzdem gerne nochmal wissen, was heißt das jetzt für den SPD-Parteitag? Also ist es und für Klingbeil und die SPD in der Regierung, weil es wird ja jetzt schon auch so diskutiert, wie wir jetzt schon zweimal kurz angetitscht haben, dass es sich gegen Klingbeil richtet. Vor allen Dingen könnte es aber auch ein Problem für die Koalition werden, wenn es wirklich Auswirkungen hätte. Stefan?
Nee, das wird kein Problem für die Koalition. Also dieses Manifest, das lichtere und dunklere Seiten hat, da gebe ich Robert recht,
sehr diplomatisch.
Haben 5 von 120 SPD-Abgeordneten im Bundestag unterschrieben. Es gibt an der Basis ein größeres Echo dafür. Das heißt aber auch nicht, dass die gesamte SPD-Basis mehrheitlich für so eine Position wäre. Das stimmt einfach nicht. Was wäre ein konstruktiver Umgang auf dem SPD-Parteitag mit dieser Position? Ich würde sagen, ein üblicher, aber übers unproduktiver Umgang wäre damit, diese Diskussion 20 Minuten vor die Mittagspause am Samstag zu legen, also das ganze Thema zu versenken mit durch die Parteitagsregie. Und ein kluger Umgang wäre damit, diese Debatte offensiv, streitbar mit allen Positionen, nicht verengt auf, nützt das jetzt Lars Klingbeil als Parteichef oder schadet es Lars Klingbeil als Parteichef zu führen, sondern als eine Diskussion, das ist ja schon angeklungen, das sind Fragen, die sich in Deutschland zu Recht Millionen von Menschen stellen. Und die SPD hat nirgendwo irgendwie gerade eine Meinungsführerschaft oder ist nur in der Nähe davon. Und hier kann sie, hat sie die Möglichkeit, auf dem Parteitag, wenn es ganz toll läuft, eine Diskussion für Gesellschaft, für gesellschaftliche Gruppen stellvertretend öffentlich zu führen. Was kann man denn auf dem Parteitag Besseres hören?
Ich glaube auch, das wird eine Diskussion auf dem Parteitag geben, aber es wird keinen generellen Kurswechsel in der SPD geben. Es ist ja mal so, dass Unzufriedenheit sich auf Parteitagen verschiedene Ventile sucht. Und das ist eines der Ventile, wo sich auch Unzufriedenheit Bahn bricht. Ein zweites Ventil wird die Wahl von Lars Klingbeil zum Parteivorsitzenden sein, prophezei ich mal. Das Ergebnis wird wahrscheinlich nicht herausragend sein, aber er wird trotzdem damit leben können. Und trotzdem, glaube ich, bleibt in der SPD, aber auch in der Gesellschaft die Aufgabe, wie verbindet man, also wie macht man notwendige Politik so und kommuniziert sie auch so, dass man die Leute auch mitnimmt, dass man irgendwie organisiert, dass man den Leuten jetzt nicht nur sagt, das ist jetzt alternativlos, das müsst ihr jetzt mal glauben, sondern auch so eine Erkenntnis, also wir machen das nicht, weil wir jetzt alle wie wild irgendwie Rüstungsaktien kaufen wollen oder weil wir Gewehre schon immer geil fanden, sondern wir machen das, weil wir in Frieden leben wollen. Und dieser kommunikative Spagat ist nicht geglückt bisher, würde ich sagen.
Ich würde gerne zum Schluss noch mal ein bisschen eine größere Frage stellen. Stefan, du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie die SPD, es gibt eigentlich jetzt nicht so richtig viele Themen, wo die SPD gerade die Meinungsführerschaft hat. Was ist denn eigentlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, okay, die sollten sich schon wieder inhaltlich irgendwie stärker positionieren? Was ist denn eigentlich genau die Rolle der SPD in diesem Parteiensystem im Augenblick? Also ich meine, wir haben jetzt diese erstarkte Linke mit viel Tamtam, die ja in Umfragen jetzt gar nicht mehr so weit auseinanderliegen, auch wenn man ein völlig anderes Gefühl zur SPD hat. Und ja, welche Rolle könnte die SPD da übernehmen? Was würde Sinn machen? Und vielleicht auch noch mit so einem bisschen Schuss, wie ist es eigentlich in anderen Ländern? Gibt es da Beispiele? Also wir haben ja einerseits dieses Beispiel Dänemark, was immer genannt wird, mit diesem wahnsinnig restriktiven Migrationskurs. Dann sind ja die Sozialdemokraten in Spanien relativ erfolgreich, über die ich ehrlich gesagt relativ wenig weiß. Vielleicht könnt ihr noch mal zum Schluss so einen Ausblick geben.
Also ich glaube, das mit der Linkspartei, das sollte man jetzt nicht zu hoch hängen, da diese Umfragen 11% und SPD dann eben 15%. Wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, dann waren die vor nicht so allzu langer Zeit bei 3%. Also wir haben da das ist alles sehr volatil. Und ich glaube, wie gesagt, die Handlungsspielräume der SPD in dieser Regierung, die kann sie versuchen, so gut wie es geht, zu nutzen, pragmatisch. Ich glaube nicht, dass irgendwie so eine sozialdemokratische Agenda in dieser Regierung sowieso schwierigen großen Koalitionen als Juniorpartner, also es ist die undankbarste Rolle, die man so haben kann. Hier ist sie eben noch ein bisschen undankbarer, weil man eine programmatisch sehr ambitionierte Union hat bei Migration, auch bei Wirtschaft. Und im Grunde genommen, also es ist zwar irgendwie bedauerlich, das zu sagen, aber außer sozusagen weiter so pragmatisch und durchhalten und vielleicht sich irgendwie kluge Gedanken über ein neues Grundsatzprogramm machen, fällt mir eigentlich auch nicht ein. Und die Gefahr ist im Grunde genommen, die sieht man in den Niederlanden. Also die niederländische Sozialdemokratie lief eigentlich Jahrzehnte oder fast mehr als 100 Jahre parallel immer zur SPD, hatte auch eine sehr ähnliche Struktur. Und die Partei von der Arbeit ist irgendwie vor ungefähr 10-12 Jahren abgestürzt in so einer Koalition mit der Rechten, also mit Mitte rechts, weil sie da so eine Austeritätspolitik mitgetragen hat. Und seitdem sind die bei 8% und die werden jetzt ja, planen ja jetzt in ihrer Hilflosigkeit zusammen mit Grün-Links zu fusionieren. Das ist jetzt kein Szenario, was in Deutschland spruchreif ist, aber das ist durchaus was. Nach diesem Wahlergebnis 16% gab es durchaus in der Sozialdemokratie viele Leute, die daran gedacht haben, dass das die Perspektive der SPD sein kann. Also in diese Richtung. Also man, würde ich sagen, Perspektive SPD, dann ist es nicht irgendwelche Konzepte erfinden, neue Ideen erfinden, Fortschritt erfinden. Damit sind sie gerade gescheitert. Das ist eher die Strukturen zu behalten, das Personal so aufzustellen, dass dieser Niedergang, den man in den Niederlanden zum Beispiel gesehen hat, dass der Deutschland und der SPD erspart bleibt.
Die SPD, die Rolle war ja immer so quasi das Wünschenswerte mit dem Möglichen, so weit wie möglich in Übereinstimmung zu bringen und so quasi eine mittige linke Partei im Kapitalismus zu sein. Also wir machen keine Revolution, wir machen Reformen und wir muten den Leuten auch nicht zu viel zu. Und ich glaube ja, also das ist meine persönliche Meinung, die ist jetzt nicht gedeckt durch Wissenschaftlerinnen in und aus der SPD, dass wir es mit einer Krise des Kapitalismus zu tun haben, auf die die demokratischen Parteien keine adäquate Antwort haben. Also wir erleben eine wahnsinnig ungleiche Vermögensverteilung. Wir erleben aber auch, dass wir auf Grundlage, also dass wir quasi unsere natürlichen Grundlagen vernichten, dass dieses grenzenlose Wachstum, irgendwie gibt es da ein Unbehagen, das kann doch auf Dauer nicht gut gehen. Und es gibt eigentlich keine Partei, die da eine adäquate Antwort hat. Ich glaube, wenn es der SPD ernst ist, dann muss sie sich überlegen, tatsächlich in was für einer Gesellschaft wollen wir leben und ist das tatsächlich auf dem Wege, wir lassen alles so, wie es ist oder wir brauchen grundsätzliche Mechanismen, die sichert, dass nicht nur die, die sowieso schon haben, von den von Wohlstandsgewinn profitieren, sondern dass wir das, was wir auf dieser Welt haben, einigermaßen gerecht verteilen. Also gibt es eine Vorstellung, die sagt, wir verteilen das, was wir erarbeiten, gerechter, als das bisher der Fall ist. Und das würde ja dann auch kapitalistische Grundprinzipien in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob die SPD den Mut dazu hat, aber ich glaube, es braucht sowas. Es braucht tatsächlich nochmal einen grundsätzlich anderen Entwurf von Gesellschaft. Und vielleicht ist da eine Fusion von Linkspartei, Grünen und SPD nicht die schlechteste Antwort, weil das bringt sozusagen das Beste aus drei Welten dann auch zusammen. Oh la la. Robert.
Ja, ich glaube, die Anna hat einen, obwohl ich das nicht vollständig unterschreibe, diese antikapitalistische Impuls, aber natürlich einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben einerseits die Aufgabe von Transformation oder die Notwendigkeit, weil sonst vergrünen wir hier bei 3 Grad plus in den nächsten Jahrzehnten. Und das unter den Bedingungen von jetzt schon ökonomischer Stagnation. Und die ist jetzt nicht konjunkturell, sondern die ist eine tiefe Krise des Wirtschaftsmodells. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ja? Wie verteilst du die Lasten der Transformation, wenn die Wirtschaft stagniert oder sogar schrumpft die ganze Zeit? Ja? Das stellt natürlich das sozialdemokratische Modell extrem auf einen Prüfstand. Im ökonomischen Bereich und damit natürlich auch im politischen Bereich, weil damit hast du sozusagen nicht die Zufriedenheit, aus der Zustimmung zu deinem Kurs kommt. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wir leben in so wechselnden, wie soll man sagen, dauernden Konjunkturen. Im Moment haben wir natürlich schon auch die Situation, dass mit Trump und mit dem, was in den USA passiert, das eine derartige auch abschreckende Wirkung auch für viele Leute hat, sich auch ein bisschen die Diskurse verändern können. Ja, wir sehen jetzt schon, dass von Australien bis Kanada überall Rechtspopulisten, denen man schon die ihren Sieg schon in der Tasche hatten, verlieren, weil sie ihnen Trump schadet. Ja, und das kann natürlich schon, ich sage sehr vorsichtig, eine Sozialdemokratie muss natürlich sich jetzt hinstellen als eine Pol der Demokratie und der Freiheit und der Liberalität und des Pluralismus in den westlichen Gesellschaften. Meinetwegen sogar mit dem, was der Stefan gesagt hat, nämlich dem more of the same und nicht große Veränderung, ja, im Sinne halt sozusagen das Schlimmste verhindern, ja. Möglicherweise geht sich das aus, jetzt nicht im Sinne, dass man jetzt absolute Mehrheiten damit erzielt, aber von 16 wieder auf 26 kommt, ja, das kann kein Mensch, glaube ich, ausschließen.
Okay, dann enden wir einfach mit diesem optimistischen Ausblick für die Zukunft der Sozialdemokratie. Gäbe noch viel zu diskutieren, aber wir haben hier schon die Zeit maximal ausgereizt. Vielen Dank euch dreien für das interessante Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Ein Dank geht auch an Chanzet Itzpina für die Redaktion und an Daniel Fromm für die Produktion dieses Podcasts. Lob, Kritik und Anregungen wie immer gerne an bundestalk@taz.de und wir freuen uns, wenn ihr uns liked und abonniert und weiterempfehlt und wenn ihr etwas Geld übrig habt, lasst das gerne via Taz zahle ich da. So, das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Dahin. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.